Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Im Streit um die Arbeitsbelastung bei den Pflegekräften hat sich die Gewerkschaft Verdi ja mit dem Mutterkonzern von Vivantes geeinigt. Darüber haben wir berichtet. Der Streik bei den Vivantes Tochterunternehmen geht unterdessen weiter. Hier sind weitere Verhandlungsgespräche geplant. Die Einzelheiten von Birgit Radatz aus unserer landespolitischen Redaktion.
Vor dem Roten Rathaus haben sie sich vor Beginn der Verhandlungen am Donnerstag aufgebaut, um zu demonstrieren. Ergotherapeuten, Reinigungskräfte und Menschen aus dem Bereich zentrale Sterilisation. Ihre Forderung ruft Sabine Maurer ihnen von dem Demowagen zu. Die Angleichung der Löhne an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.
Egal, wo ihr in dieser Kette im Gesundheitswesen seid, es gilt für alle. Ein Krankenhaus, eine Belegschaft. Ein Tarifvertrag, TVÖD für alle.
Unter die Streikenden haben sich auch Pflegekräfte gemischt. Für sie hat es am Dienstag Grund zur Freude gegeben. Die Gewerkschaft Verdi einigte sich mit Vivantes auf ein Eckpunktepapier, um die Arbeitsbelastung der Beschäftigten wenigstens auszugleichen. Ab dem Jahr 2022 soll eine Pflegekraft maximal 9 Patientinnen und Patienten gleichzeitig betreuen. Kann diese Schwelle nicht eingehalten werden, gibt es einen sogenannten Freizeitpunkt. Ab einer bestimmten Anzahl von Punkten können die Pflegerinnen und Pfleger entweder frei nehmen oder es gibt einen Ausgleich von 150 Euro. Als ersten Schritt bezeichnet das Intensivpflegerin Paula Schenkenberger. Sie ist auch Teil des Verdi-Verhandlungsteams.
Wir sagen trotzdem, das ist auch noch nicht das, was es braucht, um wirklich gute Versorgung zu machen. Also gerade wenn man sich mal den internationalen, den europäischen Vergleich anguckt, wie viele Patientinnen durchschnittlich auf eine Pflegekraft kommen, ist das immer noch höher als der Durchschnitt zum Beispiel in Großbritannien, in den USA. Aber es ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist besser, als was momentan der Schnitt in Deutschland ist.
Laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2019 müssen Krankenpfleger in Deutschland im Schnitt 13 Patienten betreuen. In den USA sind es nur 5,3. Für Vivantes Geschäftsführer Johannes Dankert ist deshalb klar, dass trotz der Einigung Personalengpässe bleiben werden.
Wir müssen uns andere Formen der Versorgung dann auch in den nächsten Jahren erarbeiten. Das wird auch nur auf Bundesebene funktionieren. Das wird Vivantes nicht alleine lösen können.
Auszubildende bei Vivantes sollen ab 2022 ein festes Kontingent an Praxiseinheiten bekommen. Christoph Herzin arbeitet seit 6 Jahren in der Rettungsstelle bei Vivantes als Pfleger. Er glaubt, dass sich die Freizeitpunkte bei einigen seiner Kolleginnen und Kollegen schnell anhäufen werden. Ungerecht findet er, dass bei der Einigung nun die medizinischen Fachangestellten im Vergleich zu ihm anders gestellt werden sollen. Für gewöhnlich versorgen MVAs Wunden oder nehmen Patienten auf.
Wir machen bei uns in der Rettungsstelle quasi denselben Job,
nicht durchgehen.
Wir bekommen aber bei einer überbelasteten Schicht nur ein Drittel des Punktes und das ist eine Ungleichbehandlung. Und da war ich gestern sehr wütend, traurig, habe mich aber natürlich auch für mich gefreut, also ich war da sehr zwiegespalten.
Bis Ende November soll der Tarifvertrag ausgearbeitet sein, Anfang Januar in Kraft treten. Einige Details werden aber wohl noch zu klären sein. Der Streik um den Tarifvertrag bei den Vivantes-Töchtern geht indes weiter.
Die Beisetzung eines Neonazis auf der ehemaligen Grabstelle eines Musikwissenschaftlers mit jüdischen Wurzeln sorgt weiter für Aufregung. Auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf im Kreis Potsdam-Mittelmark wurde am Freitag vergangener Woche ein Dortmunder Holocaustleugner namens Henry Hafenmeier bestattet. Und zwar im Grab des 1934 verstorbenen Professors Max Friedländer. Die Friedhofsverwaltung hatte die Bestattung an eben dieser Stelle erlaubt. Die Aufregung groß und es berichtet RBB-Reporterin Lisa Steger.
Es war eine Trauerfeier mit rund 50 Gästen. Unter ihnen der prominente Holocaust-Leugner Horst Mahler, der lange Jahre wegen Volksverhetzung in Haft saß. Fotos belegen, der Grabstein des 1934 verstorbenen Musikwissenschaftlers Max Friedländer war mit einem schwarzen Tuch verhangen. Ein Kranz trug die Reichsfarben schwarz-weiß-rot, darauf die Aufschrift »Ewig lebe der Toten Ruhm, deine Kameraden«. Der evangelische Bischof Christian Stäblein spricht von einem großen Fehler und entschuldigt sich.
Es haben sich hier einfach sozusagen zunächst einmal Menschen gemeldet, die eine Bestattung anmelden wollten. Und wir haben nicht direkt gewusst, um wen es sich dabei handelt.
Die Antragsteller hätten sich nicht gezielt um die Parzelle Friedländers bemüht. Die Friedhofsverwaltung hat sie als eine von mehreren Möglichkeiten angeboten, so der Bischof. Die Antragsteller nahmen das Angebot an.
Der Antragsteller und in diesem Fall die Neonazis oder diese Community, die das da auf den Weg gebracht hat, hatte eine gewisse Absicht, aus meiner Sicht eine perfide Absicht, und hat das nach ihren Vorstellungen verfolgt. Ja.
Stäblein möchte erreichen, dass die Urne des Dortmunder Neonazis bald umgebettet wird.
Wir machen alles im Moment so schnell, wie wir irgend können, und haben heute intensiv beraten und haben morgen die nächsten Gremien in der Beratung. Also ich habe den an dieser Stelle nachdrücklich Druck gemacht. Es ist das, was wir jetzt so schnell wie irgend können vorantreiben müssen.
Unterdessen hat der Berliner Antisemitismusbeauftragte Samuel Salzborn Anzeige erstattet. Der Vorwurf: Störung der Totenruhe. Diana Sandler, Antisemitismusbeauftragte in Brandenburg, spricht von einem unmenschlichen Vorgang und bietet der Kirche Beratung an. Die lokale Initiative Netzwerk Tolerantes Teltow sagt, die Neonazis wollten das Grab zu Propagandazwecken belegen, Sprecher Konrad Wilitzki.
Einerseits kann man damit mal wieder die Szene um sich scharen. Hier haben wir wieder was geschafft. Hier waren wir wieder erfolgreich an einer Stelle. Und andererseits kann man damit jüdische Gräber von Friedhöfen streichen.
Ob der Dortmunder Neonazi umgebettet werden kann, ist aber auch eine juristische Frage. Die Hinterbliebenen müssen gefragt werden. Sollten sie darauf bestehen, dass die Urne bleibt, wo sie ist, dann steht die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz vor großen Problemen.
Der Bericht von Lisa Steger. Als Long-Covid-Patienten werden Menschen bezeichnet, die nach einer Covid-Erkrankung noch mindestens 4 Wochen an Symptomen leiden. Geht das dann auch noch nach 3 Monaten weiter, dann spricht man von einem Post-Covid-Syndrom. Die beiden Phänomene sind noch völlig unerforscht, aber sie beschäftigen immer mehr Ärzte, weil es immer mehr betroffene Patienten gibt. Das Brandenburger Gesundheitsministerium will nun ein Netzwerk an Reha-Kliniken aufbauen, in denen genau solche Patienten behandelt werden sollen, auch Patienten aus Berlin. Erste Therapieangebote gibt es bereits und die Einzelheiten erläutert unser landespolitischer Korrespondent in Potsdam, und das ist Oliver Schosch.
Was Long-Covid bedeutet, hat die 38-jährige Mareike Schmidt aus Berlin-Mariendorf erlebt und an diesem Dienstag in der RBB-Fernsehsendung ZIP erzählt. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin hatte sich im März mit dem Coronavirus infiziert. Sie hatte einen leichten Krankheitsverlauf, aber dann kamen die Nachwirkungen, die ihr auch jetzt ein halbes Jahr später noch zu schaffen machen.
Es ist nicht greifbar. Ich gehe einen Tag arbeiten, für mich praktisch fast normal, wach am nächsten Morgen auf. Ich fühle mich wie eine alte Oma. Ich komme aus dem Bett nicht mehr raus. Ich habe Knochenschmerzen. Ich habe dann wieder Herzrasen. Ich habe Luftnot oder auch jetzt beim Reden. Ich merke das halt, dass ich muss halt tiefer Luft holen, weil es halt anstrengend ist.
Doch es war noch schlimmer. Sie hatte neurologische Ausfälle.
Dann war es so, dass ich teilweise keine Flasche mehr aufdrehen konnte. Mir sind Sachen aus der Hand gefallen. Die ganze rechte Körperhälfte war wieder komplett wie taub. Also ich konnte zum Beispiel nicht mehr sitzen, das Knie nicht mehr aufstellen. Mein Bein hat die ganze Zeit nur gezittert.
Mareike Schmidt wurde sogar mit einem verstopften Lungengefäß, einer Lungenembolie, ins Krankenhaus eingeliefert. Danach ging es immer weiter mit Erschöpfungszuständen. Typische Long-Covid-Symptome. In Brandenburg werden Long-Covid-Patienten mittlerweile in 12 Reha-Zentren behandelt. Unter anderem in Potsdam, Beelitz, Lübben, Rheinsberg und Sommerfeld bei Kremmen. Annette Tweetmeier ist Oberärztin in der Sana-Reha-Klinik Sommerfeld. Dort werden aktuell rund 30 Long-Covid-Patienten therapiert. Die Reha ist umfassend. Neben Atemtherapie gibt es Massagen, Gehtraining, Konzentrationstraining und auch psychologische Betreuung, sagt Tweetmeier.
Die Patienten sind dadurch bedroht, dass sie in eine soziale Isolation abrutschen. Die sind oft ja schon Wochen und Monate nicht arbeitsfähig. Die trauen sich gar nicht so richtig raus. Es ist zum Teil eine existenzielle Frage. Weil nicht ewig zahlen die Berufsgenossenschaft oder die Rentenversicherung oder die Krankenversicherung für den Krankenstand.
Die Versicherungen hätten ein großes Interesse daran, dass möglichst viele Patienten eine Therapie in einem Reha-Zentrum machen, so Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von den Grünen. Ihr Ministerium hat einen Überblick über die aktuellen Therapieangebote erstellt auf der Internetseite www.reha-land-brandenburg.de.
Wir wollen damit die Ärzte aufklären, dass sie die entsprechenden Patienten weiter weiter vermitteln können, dass es solche Rehabilitationsangebote gibt. Wir wollen aber auch vielen Patienten und Patientinnen, die unter für sie sehr quälenden Symptomen leiden, sagen, da gibt es strukturelle Hilfsangebote hier in Brandenburg.
Das Brandenburger Reha-Netz soll noch weiter ausgebaut werden. Denn laut der Weltgesundheitsorganisation sind etwa 10% aller Covid-Patienten in Gefahr, auch nach 4 Wochen noch weiter an Symptomen zu leiden.
Und hier nochmal die Internetadresse, die da eben genannt wurde. www.reha-land-brandenburg.de. Herbstzeit, das ist Erntezeit. Überall wird ja fleißig gepflückt, was das Zeug hält. Und es gibt doch nichts Schöneres als Marmelade, Kuchen oder Saft, beispielsweise aus frischen Äpfeln. Aber wer selbst auf dem Land unterwegs ist, dem dürfte das nicht entgangen sein. Mit Äpfeln sieht es in diesem Jahr in Brandenburg ziemlich mau aus, zum zweiten Mal in Folge. Überdies hat sich die Ernte in diesem Jahr verzögert. Das merken nicht nur die Bauern, sondern auch Mostereien. RBB-Reporter Ivo Ziemann hat sich das in der Mosterei Kitzür in BC Heide im Havelland angeschaut.
Markus Teschner kippt eine große Kiste Äpfel auf ein Sieb. Früchte verschwinden in einer silberglänzenden Maschine, werden gereinigt, zerstückelt und gepresst.
Und von da aus geht es dann durch den Pasteur, wird der Saft auf mindestens 80 Grad erhitzt und in Flaschen abgefüllt.
Der Produktionsleiter koordiniert hier den Ablauf, denn draußen ist schon das nächste Auto mit dem Kofferraum voller Obst vorgefahren. Bei den Äpfeln sieht es in diesem Jahr allerdings eher mau aus, sagt er. Etwa die Hälfte der üblichen Menge. Normalerweise würden sich in dem kleinen Vorraum die Kisten der Privatleute stapeln.
Ja, dann würde, sag ich mal, das kleine Lager hier auch voll sein von Leuten, die, sag ich mal, jetzt am Tag keine Zeit haben. Die stellen dann ihr Obst hier ab und dann wäre hier ein bisschen mehr.
Zum Glück kooperiert die Mosterei mit einigen Obstbauern. Gerade ist auch Dirk Kleimeier vom Biohof in Vöben mit einem Anhänger voller Äpfel vorgefahren. Auch er kämpft mit einer eher schwachen Ernte und vielen Äpfeln, die wurmstichig, also gestochen sind oder Druckstellen haben.
Ja, auch dieser Apfel muss verwertet werden und das ist natürlich eine der besten Verwertungsformen, den instabilen, gestochenen Apfel jetzt in die Flasche zu legen und dann über die nächsten 6 Monate zu lagern und zu verkaufen.
Die Mosterei kauft ihm die Äpfel ab und vermarktet den Saft dann in der Region selbst. Die Hobbybauern draußen haben nach ca. 20 Minuten ihren noch heißen Saft in den Flaschen. Und jetzt?
Na, trinken. Große Familie, das wird dann verteilt. Das reicht also, sag mal so, bis zum Jahresende kommt man hin.
Tja, was gibt es denn Schöneres, als den Saft aus dem eigenen Obst trinken zu können? Wir haben gehört den Bericht von Ivo Ziemann und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio.
Inforadio Podcast.